Ostern ist das höchste christliche Fest. Auch wenn viele Leute Weihnachten viel mehr feiern als Ostern, doch die Kernbotschaft des Christentums ist nun mal die Auferstehung. Als deren Grundlage hat der Karfreitag eine wichtige Bedeutung. Für die evangelische Kirche ist er sogar der höchste Feiertag im Jahr. Vor der Sendung habe ich die neue pfälzische Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst nach den Gründen gefragt. Frau Wüst, wieso gewichten Sie denn das Leiden Jesu stärker als die Überwindung des Leidens? Das klingt ja für Außenstehende fast schon lebensfeindlich.
Naja, das will ich jetzt doch nicht hoffen. Also, dass Karfreitag als der höchste protestantische Feiertag gewertet wird, das hat zunächst einmal viel mit unserer Geschichte und unserer Tradition zu tun. Nach der Reformation war es so, dass in vielen katholischen Gebieten der Karfreitag nach wie vor ein Werktag war. Und da hat man in evangelischen Gemeinden dann den Karfreitag höher bewertet, zunächst als halben und dann als ganzen Feiertag, was er ja auch bis heute in unserem Land ist. Mittlerweile hat sich die Sichtweise schon ein bisschen verändert. Ich denke, es ist nach wie vor wichtig zu sehen, dass beide Feiertage zusammengehören. Karfreitag und Ostersonntag sind so etwas wie zwei Seiten derselben Medaille. Nur wenn ich mich dem Leiden stelle, dann kann ich auch die Freude richtig empfinden. Und wenn ich mich an Karfreitag auf den Tod am Kreuz einlasse, dann spüre ich den Osterjubel an Ostersonntag einfach noch einmal ganz anders. Also in diesem Sinne ist der Karfreitag für uns als Protestanten nach wie vor ein hoher Feiertag. Aber der höchste Feiertag ist auch für uns tatsächlich mittlerweile Ostern, das Fest des Lebens.
Im Moment beschäftigt uns ja alle die Pandemie, unter der Menschen auf ganz unterschiedliche Weise leiden. Da kann ja der gemeinsame Glaube an die Leidensüberwindung eine besondere Hilfe sein. Trotzdem sollen ja die Leute an Ostern, wenn irgend möglich, nicht auf der Kirchenbank, sondern zu Hause oder online feiern. Fällt Ihnen das persönlich schwer?
Das fällt mir schon schwer und dieses Jahr werde ich das nochmal ganz neu herausfinden. Denn eigentlich hätte ich an Karfreitag in Neunkirchen am Potzberg und am Ostersonntag in der Gedächtniskirche in Speyer auf der Kanzel gestanden und dort gottesdienstliche Gemeinschaft erlebt. In beiden Kirchengemeinden haben die Presbyterien nun beschlossen, die Präsenzgottesdienste auszusetzen, sodass wir ersatzweise ein digitales Format anbieten. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich jetzt eigentlich mittlerweile so froh darum, dass wir diese digitalen Formate entdeckt haben.
Die sich ja auch entwickelt haben im letzten Jahr, nicht?
Ja, genau. Also da haben wir wirklich dazugelernt in den letzten Monaten ganz verschiedene Dinge. Also nicht nur der 1:1-Stream eines Gottesdienstes, sondern eigens auch für die digitale Welt gebaute Formate, mit denen es uns möglich ist, trotz alledem mit Menschen auch in Kontakt zu kommen und ihnen den Gottesdienst dann eben nach Hause zu bringen.
Aber von diesen beiden Gemeinden, in denen Sie eigentlich hätten predigen sollen, abgesehen und von vielen anderen Gemeinden, wo die Inzidenzwerte zu hoch sind für Präsenzgottesdienste. Insgesamt hält die evangelische Kirche ja an Präsenzgottesdiensten fest. Warum ist das denn aus Ihrer Sicht gerade an Ostern wichtig?
Ich würde es nicht so formulieren, dass wir grundsätzlich an Präsenzgottesdiensten festhalten. Wir halten an Gottesdiensten fest und wir halten daran fest, dass die Gemeinden vor Ort entscheiden sollen nach ihren Rahmenbedingungen, ob sie es verantworten können, in Präsenz einen Gottesdienst zu feiern oder ob sie es lieber lassen.
Und gut, das aber die Bitte von Angela Merkel letzte Woche, keine Präsenzgottesdienste anzubieten grundsätzlich, die wurde ja nicht besonders gutiert.
Das kann man so nicht sagen. Also bei uns sind jetzt in dieser Woche die Meldungen reihenweise aufgeschlagen, wo Presbyterien sich tatsächlich auch auf diesem Hintergrund nochmal neu entschlossen haben, ihre Gottesdienste tatsächlich nicht in Präsenz stattfinden zu lassen, sondern dann eben tatsächlich auch auf ein digitales Format umzuschwenken. Trotzdem gibt es noch Präsenzgottesdienste und ich finde das gerade auch auf der Erfahrung von Weihnachten, die wir da gemacht haben, auch wichtig, weil es gibt Menschen, gerade Alleinstehende war unsere Beobachtung, für die das wirklich ungemein wichtig ist, an diesem Tag in einem kirchlichen Raum zu sitzen und dort ihren Glauben vor Gott zu bringen. Und sofern das unter der Maßgabe der Hygienekonzepte, die wir jetzt wirklich überaus sorgfältig und durchdacht über Monate erprobt haben, stattfindet, finde ich, ist es auch ein vertretbares Risiko.
Jetzt geht ja mit Ostern auch die Fastenzeit zu Ende. Falls Sie gefastet haben, verraten Sie uns, wie es bei Ihnen geklappt hat?
Mein festes Vorhaben war, ich wollte so ein bisschen Digitalisierung fasten, weil ich so in den letzten Wochen und Monaten gemerkt habe, dass das auch echt überhand nehmen kann. Also wenn man dann merkt, dass man dauernd irgendwie auf Facebook guckt und dass man ständig irgendwie den Nachrichtenticker im Blick hat, dann ist das irgendwann auch für die Seele nicht mehr gut. Und das wollte ich eigentlich jetzt 7 Wochen versuchen, muss aber ehrlicherweise zugeben, dass es mir nur mäßig gelungen ist.
Sie sind ja jetzt seit einem Monat Kirchenpräsidentin, als erste Frau an der Spitze der Pfälzischen Landeskirche überhaupt. Wie wichtig ist es Ihnen denn in Ihrer Amtszeit, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen?
Also sagen wir mal so, es kann mir so wichtig sein, wie es will. Es muss den Frauen wichtig sein, in Führung zu kommen. Und wenn es dadurch, dass ich jetzt gewählt worden bin als Frau in dieses Amt, für andere Frauen ein Zeichen ist, dass es möglich ist und sie ermutigt, den Finger zu heben, um mehr Leitungsverantwortung zu übernehmen, dann würde mich das sehr freuen.
Welche Themen liegen Ihnen denn darüber hinaus noch besonders am Herzen?
Ja, da hätte ich zunächst mal eines, das ein bisschen wolkig klingt, aber es ist mir wirklich ein Anliegen und das würde ich jetzt mal mit dem Stichwort Stimmung umreißen. Also ich habe in den vergangenen Jahren so viele Gespräche in Kirchengemeinden geführt und mit Menschen, denen Kirche am Herzen liegt und man spürt so eine große Verzagtheit an vielen Orten, weil natürlich die Nachrichten, was uns als Kirche betrifft, in den letzten Monaten und Jahren nicht die besten waren. Das ist so mit Stichwörtern umrissen wie Ressourcenknappheit, Personalrückgang, Bedeutungsverlust. Und das ist so, was ich wirklich gerne angehen würde, weil wir geben uns nicht selbst Bedeutung, sondern wir haben eine Bedeutung, weil Gott uns eine Bedeutung als Kirche gibt. Wir sind unterwegs als seine Botschafterinnen und Botschafter, um etwas, was wir wichtig finden und von dem wir denken, dass es dem Leben der Menschen gut tut, auch zu den Menschen zu bringen. Und dafür brauchen wir nicht Verzagtheit, sondern, wie es die Bibel so schön formuliert, den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und daran zu arbeiten, das wäre mir wirklich ein Anliegen.
Jetzt werden Sie sich in den nächsten Monaten vermutlich noch stark mit Corona-Maßnahmen auseinandersetzen müssen. Haben Sie da konkrete Pläne, wie Ihre Kirche dazu beitragen kann, die Pandemie zu überwinden?
Also wir sind jetzt über die Monate, seit Corona begonnen hat, sind wir sehr konform gegangen mit den staatlichen Vorgaben. Das werden wir auch sicherlich weiterhin tun, weil das erste Gebot der Stunde ist und bleibt, Gesundheit und Leben zu schützen. Auf der anderen Seite, und das spüren wir als Kirche auch ganz besonders, ist das körperliche Wohl die eine Seite. Wir spüren halt auch immer mehr, dass das seelische Wohl auch eine Rolle spielt. Da würde ich als Beispiel jetzt wirklich mal gerne auch die Kinder und Jugendlichen benennen, die jetzt gerade auch im Gesundheitsfokus stehen, weil man entdeckt, dass sie gesundheitlich deutlich mehr gefährdet sind, als wir das die ganze Zeit gedacht haben. Und das heißt, wir leben jetzt in Zeiten, in denen es keine Königswege gibt. Ständig steht man in einem anderen Dilemma und muss abwägen. Und in diesem Abwägen, finde ich, sollten wir als Kirche auf der einen Seite dem Schutz der Gesundheit auf jeden Fall Priorität geben, aber auch immer wieder stark machen, dass es für die Seele von Menschen Orte braucht, an denen sie wieder Kraft schöpfen können und an denen sie wieder ein Gefühl dafür bekommen können, dass es Lebensqualität und Lebensfreude gibt.
Kommen wir nochmal auf die körperliche Gesundheit zurück. Jetzt stellen ja selbst Drogeriemärkte überall Zelte auf, wo man sich testen lassen kann. Warum tun das eigentlich nicht auch die Kirchen?
Also in dem Moment, wo die Möglichkeit gegeben ist, würde ich nicht ausschließen, dass wir das auch tun. Also die ganze Zeit war jetzt auch das Problem, dass es gar nicht so leicht war, an Tests zu kommen. Jetzt ist verheißen, dass es sie in entsprechender Anzahl geben kann und soll. Und da würde ich vermuten, dass wir uns als Kirche natürlich auch Gedanken drüber machen, ob wir das ähnlich zur Verfügung stellen. Weil tatsächlich könnte das auch gesellschaftlich wieder mehr Freiräume geben, auch für uns als Kirche und für die Veranstaltungen, von denen wir natürlich hoffen, dass die Menschen irgendwann wieder kommen können.
Wo sehen Sie denn die größten Leistungen der Kirchen in der Pandemie?
In Zeiten, in denen so eine Durststrecke durchzuhalten ist, wie wir sie derzeit haben, wie Menschen die Geduld verlieren, immer gereizter werden und unter den Belastungen ihres Alltags halt langsam in die Knie gehen, da können wir als Kirche einfach was tun, indem wir zum Durchhaltevermögen beitragen. Also wirklich dieses Mut machen, Kraft geben, zur Solidarität aufrufen. Das ist eine Krise, die wir als Krise und auch in ihren Konsequenzen und Folgen nicht anders bewältigen als in Gemeinschaft, in Solidarität. Und da sehe ich unsere Rolle als Kirche schon, dass wir einen Beitrag dazu leisten, diese Solidarität zu stärken.